SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Es ist die zweite Zeitenwende in Europa. Die Bedrohung durch den Aggressor Russland bleibt massiv und auf die USA unter Präsident Donald Trump ist kein Verlass mehr. Deshalb will die Europäische Union bis zum Ende des Jahrzehnts massiv aufrüsten. Mit dieser Erklärung ist der EU-Frühjahrsgipfel am Abend in Brüssel zu Ende gegangen. Thema auf dem Treffen war auch die weitere Finanz- und Militärhilfe für die Ukraine. Und dabei gab es, wie erwartet, keine Einigkeit. Aus Brüssel berichtet unsere Korrespondentin Sabina Fritz.
In der Abschlusserklärung zur Ukraine ist nur von 26 Staaten die Rede, Ungarn machte nicht mit. Der ukrainische Präsident Zelensky warnte die Regierungschefs in einer Videoschalte davor, den Druck auf Russland zu lockern. Die Mitgliedstaaten erklärten sich zu weiteren Sanktionen gegen Russland bereit. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, man sei von Friedensverhandlungen noch weit entfernt. Es sei erstmal gut, dass die USA die Ukraine weiter unterstützt. Bei ihrer eigenen Sicherheit wollen sich die EU-Mitgliedstaaten allerdings nicht mehr auf die USA verlassen. Sie unterstützen den Plan Rearm Europe und wollen in den nächsten 5 Jahren massiv aufrüsten. Die Staats- und Regierungschefs hatten auf ihrem Gipfeltreffen schwere Themen im Gepäck. Mehr Wettbewerbsfähigkeit, gemeinsame Regeln für die Finanzbranche und den nächsten EU-Haushalt. Doch nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Für kommende Woche hat der französische Präsident Macron schon wieder nach Paris eingeladen, um im kleineren Kreis über die Ukraine und die Zukunft Europas zu beraten.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellt einen politischen Konkurrenten kalt, lässt ihn kurzerhand ins Gefängnis werfen. Das wollen viele Menschen in der Türkei nicht hinnehmen. In Istanbul haben wieder Tausende gegen die Festnahme ihres Bürgermeisters und Erdogan-Konkurrenten Ekrem İmamoğlu demonstriert, obwohl die Regierung das eigentlich verboten hat. Aus Istanbul berichtet unser Korrespondent Uwe Lüb.
Der CHP-Bürgermeister von Ankara, Yavaş, und Parteichef Özel riefen zu friedlichen Protesten auf. Am Rand des Versammlungsortes hatten Demonstrierende schon seit dem Nachmittag versucht, weiter in die Innenstadt zu ziehen. Die Polizei hinderte sie daran. Am Abend ging sie mit Tränengas gegen die Demonstrierenden vor. Auch Gummigeschosse sollen zum Einsatz gekommen sein. Özel ließ von der Bühne aus beim Gouverneur anrufen, um das Versprühen von Tränengas zu stoppen.
In die USA. Dort will Präsident Donald Trump das Bildungsministerium abschaffen. Er hat dazu ein Dekret unterzeichnet. Stattdessen sollen die Bundesstaaten wieder die Hoheit über Bildungsfragen bekommen. Die Einzelheiten aus Washington von unserer Korrespondentin Linda Staude.
Trump macht das Bildungsministerium für das schlechte Abschneiden amerikanischer Schüler im internationalen Vergleich verantwortlich. Allerdings sind in den USA die Staaten und Gemeinden für die eigentliche Bildungspolitik verantwortlich. Das nationale Bildungsministerium verwaltet vor allem dringend benötigte Förderprogramme. Verbilligte Kredite für Studenten, Zuschüsse für Schulmahlzeiten, Förderung für behinderte Schüler oder solche aus armen Familien. Trump versicherte, dass diese Programme erhalten bleiben und auf andere Ministerien verteilt werden sollen. Zwar hat die Bildungsministerin bereits rund die Hälfte ihrer Belegschaft gefeuert, aber abschaffen kann das Ministerium nur der Kongress. Und dafür gibt es derzeit keine ausreichende Mehrheit.
5 Jahre nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau fordern die Eltern eines Opfers, dass die Staatsanwaltschaft weiter ermittelt und Anklage erhebt. Sie haben ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren beantragt. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt dem Hessischen Rundfunk bestätigt. Aus Hanau berichtet unser Reporter Heiko Schneider.
Die Familie des beim Anschlag getöteten Hamza Kurtovic sieht das Geschehen in der Anschlagsnacht als nicht richtig aufgearbeitet an. Dabei geht es unter anderem um eine möglicherweise abgeschlossene Notausgangstür in der Bar, in der ihr Sohn erschossen worden war, und damit um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung. Die Hanauer Staatsanwaltschaft und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hatten Verfahren dazu abgelehnt. Der Antrag jetzt richtet sich gegen diese Entscheidungen. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.
Durch ein mutmaßliches Autorennen sind in Ludwigsburg 2 unbeteiligte Frauen ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart hat einen der beiden beteiligten Fahrer vorläufig festnehmen lassen. Der andere Fahrer sei geflüchtet, heißt es. Sie waren mit ihren Autos mutmaßlich zu schnell unterwegs. Als die beiden Frauen mit ihrem Wagen von einer Tankstelle auf die Straße einbogen, kam es zum Zusammenstoß. Das Auto der beiden jungen Frauen sei von der Fahrbahn geschleudert worden, so die Polizei. Das wird heute erhebliche Auswirkungen auf den Luftverkehr in Europa und weltweit haben. Der Londoner Flughafen Heathrow wird den ganzen Tag geschlossen bleiben. Das teilten die Betreiber auf der Online-Plattform Ekis mit. Passagieren werde davon abgeraten, zum Flughafen zu fahren. Ursache der Schließung Heathrows sei der Brand in einem nahegelegenen Umspannwerk, das den Flughafen mit Strom versorgt. Es sei zu einem erheblichen Stromausfall gekommen. Nach Angaben der Londoner Feuerwehr sind rund 70 Feuerwehrleute zur Bekämpfung des Brandes im Westen Londons im Einsatz. Die Ursache des Brandes, die ist im Moment noch nicht bekannt. Und auf der anderen Seite der Erde bereitet ein Vulkanausbruch ebenfalls Probleme im Luftverkehr. Auf der indonesischen Insel Flores ist der Vulkan Lewatobi Laki-Laki ausgebrochen. Auch Flüge auf der beliebten Urlaubsinsel Bali sind betroffen. Die Einzelheiten von unserer Korrespondentin für Südostasien, Jennifer Johnston.
Der Vulkan habe eine rund 8 Kilometer hohe Wolke aus Asche und Gestein in die Luft gespuckt, so die zuständigen Behörden. Das hat Folgen für den Flugverkehr auf der bei Touristen beliebten Urlaubsinsel Bali, die rund 500 Kilometer entfernt liegt. Derzeit hat eine australische Airline Flüge nach Bali gestoppt, andere Flüge verspäten sich. Lokale Medien berichten, dass teilweise der Strom in besiedelten Gebieten rund um den Vulkan Lewotobi Laki-Laki ausgefallen sei. Die Behörden forderten Anwohner und Touristen auf, Masken zu tragen und den Krater in einem Umkreis von 8 Kilometern zu meiden.
Fußball, Nations League und das, was wir gestern gesehen haben von der Nationalmannschaft gegen Italien, das war klasse. Das Team lieferte ein unfassbar gutes Spiel ab und holte einen verdienten Sieg. So hat Stürmer Tim Kleindienst den 2:1 Erfolg von Deutschland gegen Italien in der Fußball Nations League zusammengefasst. Den wichtigen Ausgleich hat Kleindienst selbst erzielt und dann hätte er fast noch ein Eigentor gemacht. Dazu meinte er:
Ach, hinten? Oh ja, sorry an Olli nochmal. Der war echt knapp. Ich glaube, am Ende hätte ich gar nichts machen müssen, aber weil ich so ein bisschen zusammenzucke, lenke ich den echt unfassbar ab. Aber wir haben ja einen super Torhüter.
Wie das Spiel in Mailand war, das fasst jetzt SWR-Sportreporter Michael Augustin zusammen.
Drei Spieler waren herausragend bei diesem Sieg. Nummer eins, Oliver Baumann. Mit starken Paraden hat er seine Mannschaft im Spiel gehalten. Nummer 2, Leon Goretzka. Ein beeindruckendes Comeback von ihm nach 16 Monaten Pause inklusive EM aus. Die Krönung, sein Kopfballtreffer zum Sieg in der 76. Minute. Erst ausgemustert und jetzt sofort wieder voll da. Fehlt noch die Nummer 3, Josua Kimmich. Der Kapitän hat mit seinen präzisen Flanken nicht nur das Ausgleichstor von Tim Kleindienst vorbereitet, sondern auch den Siegtreffer von Goretzka aufgelegt. Damit reicht der deutschen Mannschaft im Rückspiel am Sonntag in Dortmund schon ein Unentschieden, um ins Final Four der Nations League zu kommen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Dieser Freitag beginnt wieder mit Sonnenschein. Von Südwesten her ziehen dann aber immer dichtere Schleierwolken herein. Dazu kommt noch der Sahara-Staub. Am nächsten scheint die Sonne in der Main-Tauber-Region sowie vom Westerwald bis zum Taunus. Die Höchsttemperaturen 15 Grad im Hochschwarzwald, 18 in der Eifel bis 23 Grad heute im Rhein-Neckar-Raum und an der Ahr.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die Rohstoffe der Zukunft, die sogenannten seltenen Erden und der weltweite Wettlauf um deren Ausbeutung. Darum geht es in unserer Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Die deutsche Industrie benötigt diese Rohstoffe für Zukunftstechnologien wie Solarzellen oder Turbinen, für Windkraftanlagen, um sauberen Strom zu erzeugen, für Batterien, die die Elektromobilität voranbringen, für Computerchips, die künstliche Intelligenz erst möglich machen. Die heimischen Vorkommen an seltenen Erden sind überschaubar. Die größten Vorkommen weltweit, die gibt es in China, Vietnam, Brasilien und Russland. Deutschland ist dort nicht mit im Geschäft, also müssen andere Geschäftsmodelle her, zum Beispiel das Recycling dieser wertvollen Rohstoffe. Und darüber habe ich mit Professor Raimund Bleischwitz gesprochen, Experte für Kreislaufwirtschaft am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung in Bremen. Herr Bleischwitz, welche Rolle spielt denn die Kreislaufwirtschaft, also das Recycling, bei den seltenen Erden?
Wenig. Also Kreislaufwirtschaft wird bei den seltenen Erden bisher praktisch nicht gemacht. Wir haben etwa eine Recyclingquote von 1%. Da kann man natürlich fragen, woran liegt das, dass das so wenig ist? Es liegt im Wesentlichen daran, dass unsere Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft ja darauf eingerichtet ist, dass gesammelt wird, dann wird geschreddert und dann wird verbrannt, damit keine gefährlichen Stoffe mehr auf die Deponien kommen. Und das war der Ansatz, der jahrelang richtig war, sorgt aber jetzt eben auch dafür, dass diese seltenen Erden, die ja in kleinsten Anteilen in Elektrogeräten und anderem ist, eben bislang meistens mitgeschreddert werden und dann verbrannt. Oder aber sie werden als Gebrauchtgüter exportiert. Und beides heißt, wir haben keinen Zugriff mehr und deswegen müssen wir da ansetzen.
Ganz genau, 1%, das ist ja verschwindend gering. Wie können wir da ansetzen, dass eben diese seltenen Erden, die zum Beispiel in Batterien drin sind, wiederverwertet werden können?
Ich glaube, es ist wichtig, sich das zunächst einmal vorzunehmen. Hieße also auch eine Zielsetzung zu haben. Und die EU sagt ja, wir sollten versuchen, bis zum Jahr 2030 15% Kreislaufführung zu erreichen und auch bei der Verarbeitung anzusetzen. Das heißt also, dass wir zwar die Rohstoffe importieren, sie aber dann zu Produktkomponenten verarbeiten. Und das ist richtig. Aber es ist auch ehrgeizig. Die Marschrichtung stimmt also. Diese Zielsetzung von 15% Kreislaufführung ist ganz, ganz wichtig. Und mittelfristig geht natürlich auch noch ein bisschen mehr.
15% Recycling von seltenen Erden, das ist das Ziel in der EU. Welche Voraussetzungen braucht man dafür, dass das auch gelingt?
Es ist natürlich eine Frage von Technik und dazu hat es auch in den letzten Jahren einiges an Förderprogrammen gegeben, sowohl in den Bundesländern als auch auf der Ebene des Bundesforschungsministeriums. Wir müssen uns aber auch sagen, dass es nicht nur einzelne Technologien sind, sondern letztlich eine ganze Bandbreite dieser Verfahren und Technologien. Denken Sie an die ganze Logistik. Sie haben ja zu Eingang gesagt, diese Stoffe sind im kleinsten Anteil in sehr vielen Produkten. Wir müssen also schauen, dass sie nicht nur an die üblichen Sammelstellen gehen, sondern sie müssen dann ja auch von diesen oft lokalen Sammelstellen noch weiter transportiert werden. Denn es sind hochspezialisierte Anlagen, wo es sich nicht lohnen wird, dass jede Kommune eine derartige Anlage hat. Hieße also, wir haben eine ganze Bandbreite von neuen Verfahren im Bereich Logistik, Trennen, Zerlegen, Sensorik auch, um zu erkennen, was ist da wirklich drin, oder Sensorik auch, um zu sagen, die Qualität, die wir jetzt weiterverarbeitet haben, stimmt, und natürlich die Weiterverarbeitung selber. Wenn wir diese Bandbreite geschlossen und koordiniert angehen, dann ist da sehr viel möglich.
Vielen Dank, Professor Raimund Bleischwitz, Experte für Kreislaufwirtschaft am Leibniz-Zentrum in Bremen. In unserer Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell über die seltenen Erden, die Rohstoffe der Zukunft.
SWR aktuell, was heute wichtig wird,
ist das schuldenfinanzierte Finanzpaket von CDU, CSU und SPD. Nach dem Bundestag soll heute auch der Bundesrat zustimmen. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit von 46 Stimmen der Bundesländer notwendig. Die sollte erreicht werden, da Bayern zu Wochenbeginn den Koalitionskonflikt beigelegt und damit den Weg für ein Jahr freigemacht hatte. Uli Haug über die Stimmenverhältnisse im Bundesrat.
Die ausschließlich von CDU, SPD und Grünen gestellten Landesregierungen kommen im Bundesrat nur auf 41 Stimmen. Es fehlen also noch 5. Die 6 bayerischen Stimmen könnten also am Ende den Ausschlag geben. Bis zuletzt wird aber auch in anderen Bundesländern noch um Zustimmung der Regierungspartner geworben. So wird beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen von der regierenden SPD versucht, die Koalitionspartner von der Linkspartei zu überzeugen. Für die Länder geht es um viel Geld. Sie sollen 100 Milliarden Euro aus einem Investitionspaket für Infrastruktur und mehr Spielraum für eigene Verschuldung bekommen.
Auch wenn eigentlich alle davon ausgehen, dass die Zweidrittelmehrheit im Bundesrat für das schuldenfinanzierte Finanzpaket steht, so ganz genau weiß man ja nie, wie es ausgeht, sagt Eva Ellermann, weil der Bundesrat parteipolitisch extrem bunt ist.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Grün, schwarz. Rot, grün, gelb. Allein Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bringen schon ziemlich viel Farbe ins Spiel. Dann gibt's aber auch noch Schwarz-Grün, Schwarz-Rot, Schwarz-Rot-Gelb, Schwarz-Rot-Lila, Rot-Lila, Rot-Grün-Dunkelrot, Rot-Pur und auch noch Schwärzer-Orange. Das wäre Bayern. Ja, da kann's einem schon ganz schwindelig werden bei dieser Farbpalette. Denn das ist ja auch noch eine Palette mit politischen Fliehkräften. Zweidrittelmehrheit im Bundesrat heißt, 46 von 69 Stimmen müssen zusammenkommen. Problem, die Landesregierungen müssen im Bundesrat einheitlich abstimmen, egal wie bunt sie sind. Wenn sie das nicht tun, bedeutet das ein Nein. Der bayerische Ministerpräsident hat seinen aufmüpfigen Koalitionspartner, die Freien Wähler, rechtzeitig noch eingenordet. Aber was macht Rheinland-Pfalz? Auf seine 4 Stimmen könnte es ankommen. Hat SPD-Ministerpräsident Schweizer den Koalitionspartner FDP im Griff? Die FDP, rausgeflogen aus dem Bundestag, könnte sich im Bundesrat noch einmal als letzte Hüterin der Schuldenbremse beweisen wollen. Viel zu verlieren hat sie ja nicht. Es ist also ausgerechnet das schöne Sonnengelb, auf das es heute ankommt.
Anmerkung von Eva Ellermann. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz beschäftigt sich ab dem Vormittag mit einer Klage der AfD gegen die Landesregierung und die frühere Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die AfD, und zwar Landesverband wie Bundespartei, wirft der SPD-Politikerin vor, gegen das Neutralitätsgebot verstoßen zu haben. Gernot Ludwig.
Das Neutralitätsgebot zwingt Amtsträger dazu, sich Parteien gegenüber neutral zu verhalten. Heißt, Regierungsmitglieder dürfen sich weder für noch gegen Parteien äußern. Genau das wirft die AfD Dreyer vor. Sie hatte Anfang vergangenen Jahres über die Internetseite und Social-Media-Kanäle der Landesregierung die AfD kritisiert. Wann das Gericht im Fall von Dreyer entscheidet, ist noch offen. Das Urteil ist auch für den amtierenden Ministerpräsident Schweizer relevant. Auch er soll gegen das Neutralitätsgebot verstoßen haben. Die Klage gegen Schweizer hatte die CDU eingereicht.
Gemeindemitglieder aus Baden-Baden wollen heute gegen die Abberufung des katholischen Pfarrers Matthias Koffler protestieren. Zu der Mahnwache werden mehr als 600 Menschen erwartet. Luisa Gie.
Eine Pfarrgemeinderätin sagte, es werde für Vielfalt und Mitspracherecht gebetet. Es solle ein friedliches Gebet werden, mit Nachdruck. Pfarrer Koffler war nach seiner Faschingspredigt überraschend von der Erzdiözese Freiburg aus Baden-Baden abberufen worden. Zuvor hatte es von einigen wenigen Gemeindemitgliedern Kritik, unter anderem an seinem Aussehen, gegeben. Manche hatten sich daran gestört, dass er in kurzen Shorts joggen gegangen war. Nun hat die Erzdiözese Freiburg gesagt, dass sie keine Zukunft für ihn in Baden-Baden sieht.
Ab heute Abend bis Montagmorgen wird der Albabstieg der A8 in Richtung Karlsruhe gesperrt. Dort sollen Fahrbahnen und Brücken saniert werden. Luisa Bleich.
Konkret geht es um Sanierungen zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen im Täle im Kreis Göppingen. Dadurch sind auch die Anschlussstellen Märklingen im Alb-Donau-Kreis und Hohenstadt im Kreis Göppingen in Fahrtrichtung Stuttgart-Karlsruhe gesperrt. Die A8 in Fahrtrichtung München ist laut der Autobahn GmbH nicht betroffen. Autofahrer sollen der offiziellen Umleitung folgen und ihre Navis ausschalten. Während den Arbeiten sind auch Rastanlagen und Parkplätze gesperrt. Montagmorgen ab 5 Uhr soll die Vollsperrung dann wieder aufgehoben werden.
Und dann spielt auch er heute eine Rolle.
E.T. nach Haus telefonieren.
E.T., der sympathische Außerirdische aus dem Filmklassiker von Steven Spielberg aus dem Jahr 1982. Beim Auktionshaus Sotheby's in New York beginnt heute die Versteigerung eines Originalmodells. Martin Ganselmeier.
Etwa 90 cm groß ist das Modell von E.T. und es ist eines von insgesamt 3 E.T.-Modellen, die im Spielberg-Film eingesetzt wurden. Es kam auch in der berührenden Schlussszene des Films zum Einsatz, als E.T. in das Raumschiff zurückkehrt und den jungen Elliot und uns Zuschauer traurig zurücklässt. Die Versteigerung beginnt heute und dauert noch bis zum 3. April. Das New Yorker Auktionshaus rechnet damit, dass mindestens $500.000 zusammenkommen, vielleicht sogar 1 Million.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.